Exklusive Luxusfahrzeuge und Oldtimer, die aus dem Weserbergland neue Besitzer in ganz Deutschland und auch darüber hinaus finden. Das ist der Ansatz der Exclusive Car Family. Wir haben mit Gründer Philipp Priebe über seine Leidenschaft gesprochen und jede Menge rund um Luxusfahrzeuge gelernt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Und noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Dieser Podcast entsteht in bezahlter Partnerschaft mit Velisory, produziert von Hamina. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? Auch gerade, wie kamst du dieser Exclusive Car Family?
Ja gut, entstanden ist die Idee wahrscheinlich schon vor 20 Jahren. Für mich war das immer eine Nische, ähnlich wie die Immobilienmakler, die Immobilien vermitteln. Zu sagen, Mensch, das wäre eine Nische auch für Fahrzeuge, für hochwertige Sportwagen, für Oldtimer. Und ich habe mich eigentlich schon in der Jugendzeit, wie viele Jungen in dem Alter von 14, 15 Jahren, für Fahrzeuge, Autos begeistert und habe das Glück gehabt, auch in jungen Jahren mir schon ein gutes Auto, ein schönes Auto leisten zu können. Und dann ist die Leidenschaft natürlich weiterentwickelt worden. Das heißt, mit dem Thema beschäftige ich mich ewig und auch mit der Idee der Vermittlung von Fahrzeugen. Und letztendlich ist das jetzt für mich aber seit anderthalb Jahren dann so spruchreif gewesen, dass ich gesagt habe, ich setze das jetzt in die Tat um.
Mhm. Was war damals dein erstes Auto oder der Sportwagen, den du dir gegönnt hast?
Ah, der erste Sportwagen. Also ich hatte tatsächlich, so mit 19 habe ich mir einen Maserati gekauft, allerdings so ein Einstiegs-Maserati. Der sah auch gar nicht nach einem Maserati aus, es war aber einer. Und ich fand das Auto einfach besonders und cool. Und der hatte also ganz spezielles Holz innen drin und so eine Missoni-Innenausstattung vom Designer. Das hat mich sehr begeistert. Das Auto war günstig im Einstiegspreis. Und da haben schon meine ganzen Freunde gesagt, wie kannst du so ein Auto kaufen? Der wird dir nur Probleme bereiten. Ich habe Gott sei Dank das Gegenteil erlebt. Und deshalb ging es dann immer weiter, dass ich mich auch mal an Fahrzeuge herangetraut habe, wo andere sagen würden, das nimmt dir jegliches Geld aus der Tasche. Und ich habe aber Gegenteiliges festgestellt, habe gesagt, du kannst ein schönes Auto fahren. Und kannst ihn eigentlich fast zum gleichen, vielleicht höheren Preis verkaufen, weil es auch eine Wertanlage ist. Und dann hatte ich auch mit, ich glaube, 22 schon Porsche gefahren. Das war mein erster richtiger Sportwagen.
Cool. Da verbindet euch eine Leidenschaft, glaube ich.
Ja, ich glaube schon. Absoluter Porsche-Fahrer. Ne? Also wenn ich sage ja immer, wenn man einmal drin gesessen hat, dann will man eigentlich nichts anderes fahren. Was nicht immer ganz stimmt, weil es so ein bisschen auf die Marke ankommt. Also jede Marke hat ja so seinen eigenen Prestige. Es gibt Marken, wo ich persönlich gar keinen Zugang habe. So Lamborghini ist jetzt, die machen sicherlich Spaß, aber das ist nicht so meins. Ich bin mehr so der Mensch, der sagt so Aston Martin, Ferrari, Porsche. Das ist so das, wo ich mich gedanklich bewege, weil ich das die Positionierung der Marken sehr schön finde und auch wie die damit umgehen, wie das ist. Also es ist halt, du wirst es kennen, es ist halt komplett was anderes, so ein Fahrzeug zu kaufen, als wenn ich jetzt zu einem BMW oder auch einem Audi gehe. Ne? Also wir haben auch so ein RS7 haben wir noch. Der bewegt sich in derselben Preisklasse wie der Elva. Das aber das Kauferlebnis, das Pre-Sales und After-Sales der beiden Marken ist vollkommen unterschiedlich. Und da bin ich halt, ich streite mich da regelmäßig so ein bisschen mit meinem Gesellschaftskollegen, ne? Weil ich sage, ja, du fährst ja nur ein Audi und so. Aber also deswegen sage ich mal, wenn man da so einmal drauf angefangen hat, dann kenne ich nur wenige, die sagen, ich komme da nicht mehr von weg. Ne? Nicht jeder sagt jetzt, es muss immer unbedingt der sein. Jedes Auto hat so seine Vorteile, ne? Vorzüge, Nachteile oder so. Aber es ist schon von der Marke her was Besonderes.
Ja, da stimme ich mit dir überein. Also man sagt ja Mythos Porsche und Porsche hat es geschafft durch wahrscheinlich eine interessante Werbestrategie einerseits, gutes Marketing, aber auch die Qualität, das Fahrzeug als solches, dass ich genau diesen Satz ganz, ganz oft höre, auch von meinen Kunden, die sagen, einmal Porsche oder speziell auch vielleicht 911, immer Porsche. Ich habe es auch erlebt, ich hatte immer mal wieder einen. Auch aus finanziellen Gründen musste ich dann immer mal wieder das eine oder andere Fahrzeug verkaufen, um ein neues Projekt, auch vielleicht familiär oder Hausbau, gewährleisten zu können. Und es hat mir immer irgendwann wieder extrem gefehlt. Und das ging mir kaum mit einer anderen Marke, so ehrlich gesagt, ja.
Ja, also was ich spannend vor allem beim Elva finde, sind so Sachen wie, dass man den immer erkennt. Also auch so Silhouettenmäßig, die haben es ja geschafft, eine Marke zu schaffen als Fahrzeug, die man immer erkennt. Wenn man einmal einen Elva gesehen hat, dann weiß man, wie die aussehen. Das ist, wenn man so einen Strich auf dem Zettel sieht, weiß man, okay, das ist ein Elva. Und die sind halt von der Positionierung auch sehr universell. Also im Sinne von, ich kann so einen Teil halt sehr sportlich fahren, ich kann die aber auch echt als Alltagsfahrzeug fahren. Ich fahre meinen halt auch im Winter jetzt, ne, wenn es hier über Schnee liegt und so. Ist halt nur Heckantrieb, nur in Anführungszeichen. Das macht Spaß, kann das Auto ab. Natürlich gibt es so manche Elva-Modelle, die du jetzt nicht im Winter fahren willst, aber so das die Standardsachen, auch von den Standardbaulinien bis hoch zum Turbo S, die ja dann wirklich, wenn man das nicht weiß, so aus dem Beschleunigungslevel von dem Bugatti Chiron mittlerweile sind. Also das ist schon so, dass du weißt, ich bin, wenn ich in dem Auto fahre, der schnellste auf der Straße, da muss erstmal was kommen. Die kann ich halt auch leise und ganz entspannt auf 9 Litern fahren im Winter. Die kann ich aber auch im Sommer mit 350 Sachen über die Autobahn schießen. Und das ist so, macht den Reiz für mich am Fahrzeug aus, ne? So universell.
Ja, und ich denke, man muss ja bei der Entscheidung oder in der Regel, die meisten werfen sehr viel in die Waagschale, warum sie welches Fahrzeug, welche Marke kaufen. Und ein Fahrzeugkauf ist aus meiner Sicht immer ein Kompromiss. Also ich kann jetzt nicht ein Fahrzeug haben, was extrem wenig verbraucht, was Platz bietet, SUV-Charakter und trotzdem extrem schnell und sportlich ist, ist klar, das geht nicht. Aber Porsche schafft es wirklich, eine sehr, sehr gute Alltagstauglichkeit zu schaffen, trotz dieses absoluten Sportwagen-Feelings. Und dann kommen natürlich auch weitere Faktoren, so wie Werterhalt. Und gerade weil dieser Porsche so beliebt ist, der 911er, hat es Porsche eigentlich immer geschafft, die Wertstabilität so hoch zu halten, auch bei Gebrauchtwagen, dass ich diesen Wertverlust nicht so sehr habe. Und ich kenne Leute, die fahren Porsche günstiger als die Nachbarin mit ihrem Golf 7, rein theoretisch, weil sie einfach das Fahrzeug höher, preisiger verkaufen können, als sie mal eingekauft haben. Und das amortisiert natürlich jegliche Unterhaltskosten am Ende.
Spannend.
Ja.
Bevor wir jetzt noch tiefer in die Materie einsteigen, glaube ich, wäre es Zeit für unser Format, den Pitch. Wir haben eben gerade auch im Vorlauf schon kurz drüber gesprochen. 60 Sekunden Zeit für dich, um dein Angebot mit der Exclusive Car Family einmal zu pitchen. Ohne 2, 3 Begriffe, die wir im Nachhinein verraten, die wir vorher schon besprochen haben. Ich würde gleich mal parallel hier die Uhr auf meinem Handy starten und dann, genau, hast du auch direkt dann die Zeit. Und wenn du magst, dann darfst du gerne loslegen.
Ja, sehr gern. Also ich arbeite für die Firma Exclusive Car Family. Wir vermitteln und vermarkten Emotionen und Leidenschaften, haben da ein spezielles Produkt, auf das wir uns spezialisiert haben. Und wir versuchen, 3 Seiten glücklich zu machen. Nämlich einerseits die Verkäufer dieses Gegenstandes, dann natürlich die Käufer und uns selber auch als Vermittler und beschäftigen uns mit einer Materie, die, glaube ich, jeden mehr oder weniger im Leben mal im wahrsten Sinne des Wortes bewegt und verfolgt und sind sehr glücklich, damit auch so unsere Leidenschaft zu unserem Beruf zu machen letztendlich.
Klasse. Super umschrieben. Wir können jetzt auflösen. Was waren es für Worte, für Begriffe?
Ja, so alles rund ums Auto, ne?
Genau.
Also ob das jetzt Sportwagen ist, Supersportwagen, PKW. Ihr habt ja auch eine Menge im Angebot, ne? Also ich habe ja nur wieder mal so auf Social Media auch gesehen, da war ja jetzt nicht nur der Speedtail, heißt der, glaube ich, ne, von McLaren, der ja so ein etwas, der Preis nähert sich ja so einer IBAN-Länge irgendwann. Aber ihr habt ja auch so ein paar etwas ältere Fahrzeuge. Ich meine, Volkswagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es alter Golf war oder so, den ich letztens gehört habe, den fand ich sehr schön. Also ein alter BMW.
BMW, genau.
Genau, solche Sachen, die ja jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick als besonderes Fahrzeug identifiziert werden, wenn man sich nicht auskennt, aber für den Kenner natürlich, wo man schon sagen muss, oh, das durfte ein bisschen mehr BMW sein, ne?
Ganz genau. Ja, richtig. Also wir haben eigentlich ein relativ breites Portfolio, haben uns auch ganz bewusst nicht auf eine besondere Marke fokussiert oder spezialisiert. In den letzten Monaten hat sich rauskristallisiert, dass wir doch schon sehr, sehr viel Kunden haben aus dem Bereich Ferrari. Also das ist eine Marke, auf die wir uns jetzt vielleicht doch ein wenig spezialisiert haben und uns natürlich nachhaltig damit mehr und mehr beschäftigen wollen und müssen und auch uns gut auskennen. Aber sonst gebe ich dir völlig recht, das ist bei uns sehr breit gestreut. Wir haben uns eigentlich spezialisiert und so verrät das ja auch unser Firmenname, Exclusive Car Family, also exklusive Fahrzeuge. Das sind die besonderen Fahrzeuge, in erster Linie Sportwagen und Oldtimer, so kann man es vielleicht mal allgemein ausdrücken.
Jetzt habe ich letztens einen Beitrag von jemandem gesehen auf LinkedIn, der auch Autos verkauft, der so bei irgendwelchen Fernsehsendungen so macht er das auch. Der hat mal sinngemäß geschrieben, es ist viel einfacher, ein Fahrzeug zu verkaufen, das 400.000 Euro kostet, als ein Fahrzeug, das 40.000 Euro kostet. Wie siehst du das?
Ja, grundsätzlich stimmt das. Einfacher deshalb, ich meine, klar, jedes Fahrzeug braucht dann erstmal einen gewissen Käufer und die Käuferschicht für Fahrzeuge oberhalb der Millionen ist insgesamt natürlich bedeutend kleiner, weil die meisten Menschen dieses Vermögen nicht haben und schon gar nicht für ein Fahrzeug dann ausgeben würden, wenn sie es hätten, klar. Auf der anderen Seite, Fahrzeuge in der Preisklasse sind in der Regel immer in einem ausgesprochen guten Top-Zustand. Sie sind immer top gewartet, die Historie ist perfekt und alle Dinge, die um das Produkt herumliegen, wie zum Beispiel Historie und verschiedene Wartungseigenschaften etc. sind in der Preisklasse immer oder in der Regel fast immer zu 100% erfüllt. Und dann gibt es diesen einen Anruf, der sagt, ich habe das Auto gesehen, den möchte ich haben. Und dann ist die Abwicklung relativ einfach und bedeutend einfacher in der Regel als ein Oldtimer von 1950, der natürlich seinen Charme hat einerseits, aber auch seine kleinen Mängel und Patina und so weiter. Und da braucht man manchmal 10, 20 Kontakte, bis derjenige sagt, das ist mein Auto.
Wie kommst du oder wie kommt ihr an die Autos, an die Fahrzeuge, die ihr dann vermittelt?
Also tatsächlich ist der Großteil Mundpropaganda, sind Stammkunden und es ist tatsächlich so in der Szene, auch gerade wenn wir von hochpreisigen Fahrzeugen sprechen, dass derjenige, der auf uns zukommt, nicht nur ein Fahrzeug hat. Der hat meistens 2, 3, manchmal 15 oder 20 und noch mehr, also eine gewisse Sammlung. Und auf uns kommen immer mal wieder auch ältere Menschen zu, die sagen, mein Alter ist etwas fortgeschrittener, das ist mir zu viel geworden, ich will mich nicht mehr drum kümmern, vielleicht kann ich auch aus gesundheitlichen Gründen keinen Sportwagen mehr fahren. Und dann sind wir auf jeden Fall die perfekten Ansprechpartner dafür, weil wir natürlich die komplette Abwicklung, aber auch die Sorgen, die Ängste vor Betrügereien, das ist ein Riesenthema am Markt im Moment. Also wir haben sehr viel mit Betrügern auch zu tun und haben aufgrund der Erfahrung natürlich auch die Möglichkeit, unsere Kunden, also die möglichen Verkäufer zu schützen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, also wirklich sehr, sehr viel aus unserem Netzwerk. Ich beschäftige mich ja seit Jahren, Jahrzehnten mit Fahrzeugen, kenne viele Menschen. Das ist der Hauptteil. Und dann wird das natürlich immer mehr und immer größer. Und die meisten bewegen sich ja auch in der Szene. Das weißt du auch. Also wenn du einen Porsche fährst, kennst du sicherlich mehr als nur einen Porsche-Fahrer. Ja. Und wenn du mal über uns verkaufen würdest, würdest du uns mit Sicherheit auch weiterempfehlen.
Das ist faszinierend, ne? Wenn man eine bestimmte Marke fährt, dann trifft man halt immer Leute, wo man dann sofort ins Gespräch kommt. Ne? Ob das jetzt an der Ladesäule ist, es ist ja nicht nur bei hochpreisigen Fahrzeugen so, ne? Aber ich kenne das zumindest von der Marke. Und der Hersteller macht ja auch ziemlich viele Veranstaltungen, wo ich dann halt auch unterwegs bin. Und dann kommt man mit Leuten ins Gespräch. Und das Spannende bei sowas wie einem Porsche, aber es ist noch kein Ferrari-Kunde, ich sage bewusst noch. Ich vermute, es ist da aber ähnlich. Wenn man halt auf solche Veranstaltungen geht, dann weiß man, okay, die machen halt irgendwas, um sich so ein Fahrzeug leisten zu können. Also dann hat man eine andere Ebene, als wenn man jetzt sagt, da ist eine sehr breite Käuferschaft. Also wenn ich nehme mal jetzt eine andere Marke aus dem Volkswagen-Konzern, die halt auch von unten bis oben verkauft. Da ist halt dann mal der und mal diejenige dabei. Das ist ein spannendes Appeal, ne? Wenn man sagt, ich gehe dahin, weil ich potenziell sogar Geschäfte daraus produzieren kann.
Ja, definitiv. Und auch das ist ein, finde ich, gutes Stichwort, weil es gibt ja oft auch Ideen dazu oder Vorurteile, welche Schicht, welche Menschen bewegen sich dann mit solchen Fahrzeugen. Und auch ich hatte da ein bisschen Sorge, als das für mich auch so zum Berufsfeld mit wurde, dass ich gesagt habe, naja, möchte ich mit so, ich sag mal so, elitären, möchte gern Schnöseln zu tun haben. Das war so jetzt mal so platt ausgedrückt, auch so ein bisschen die Sorge. Und ich habe völlig Gegenteiliges kennengelernt für mich bisher. Also ich habe ausschließlich sehr lockere, sympathische, ich sag mal so salopp, coole Kunden. Wir sind sehr oft sofort per Du. Das wirst du auch feststellen bei solchen, ich sag mal, Treffen. Also das ist ja irgendwo jegliches Couleur. Natürlich muss man sich das Auto erstmal leisten können. Das hat oft auch Gründe, aber oft eben auch Gründe, dass die Menschen, mit denen ich spreche, die meine Kunden werden, unwahrscheinlich spannende Geschichten erzählen, warum sie sich das Fahrzeug leisten können. Es sind ja oft Unternehmer, es sind welche, die viel Verantwortung übernehmen, die manchmal klasse Ideen hatten einfach. Und das macht es so spannend. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie sympathisch und cool auch diese Szene an Besitzern von sehr, sehr hochpreisigen Fahrzeugen sind.
Man sieht es den Leuten häufig nicht an, ne? Habe ich mir sagen lassen. Also auch in dem Händler, wo ich bin, die sagen halt, da kommen Leute rein. Also letztens kam da einer in so einem alten Golf 3 vorgefahren, wo der Händler zu mir sagte, dann hast du den Rost schon von außen gehört. Und dann kam der halt rein und hat dann seiner Freundin so ein GT3 gekauft, ne, so Preispunkt um die 300, weil er die halt mag. Und meinte, ja, den schenke ich ihr jetzt. Er macht sich da nichts draus, aber für sie ist das super. Und dann meinten die es, also bei vielen Leuten, die solche Fahrzeuge fahren, sieht man es wohl nicht so sehr. Ne? Wie würdest du das sehen?
Ja gut, man sagt das gerne so, das kommt sicherlich vor, weil man das Gefühl hat, wenn jemand so ein Auto kommt, muss der so und so aussehen. Deshalb glaube ich, achtet man viel mehr auf denjenigen, der eben nicht so aussieht. Also ich glaube schon, dass die meisten Menschen, die jetzt ein sehr hochwertiges Auto fahren, den sieht man schon an, dass sie jetzt nicht gerade ja, sage ich mal, finanziell schwach aufgestellt sind. Aber ich gebe dir recht, also ich habe selten Leute, die jetzt irgendwo mit dem Nerzmantel oder mit dem Pelzmantel auf den Hof kommen und sagen, ich will einen Sportwagen kaufen. Also ganz normale Leute, das stimmt. Und ich fahre jetzt am Wochenende mit dem Kunden von mir einen alten Mercedes kaufen für rund 350.000 Euro. Wenn man den, ich kenne ihn sehr gut, ist auch ein guter Bekannter von mir, also dem sieht man es überhaupt nicht an. Da würde man vermuten, der ja, fährt mit dem alten Damenfahrrad durch die Gegend. Und das stimmt schon. Also ich kenne einige, die das Bild eben nicht ganz so erfüllen, wie man das denkt. Das stimmt.
Wie wichtig ist denn, gerade in dem Bereich oder auch in deiner Arbeit dann dieses Thema Diskretion auch für die Kunden, mit denen du so zu tun hast? Sind das eher Kunden, die auch gerne zeigen dann, was sie haben? Oder wie wir es gerade schon gehört haben, ist es dann schon so, soll jetzt nicht vielleicht jeder auf den ersten Blick gleich erkennen, dass ich dann der Halter des Fahrzeugs bin?
Ja, gute Frage. Also da gibt es auch eine bunte Mischung, denke ich auf jeden Fall. Manche zeigen es gerne und sagen, für mich ist das einfach ein Statement. Ich liebe dieses Auto, ich verstecke mich damit nicht. Und da gibt es ja auch viele andere Kulturen, die schon längst viel offener damit umgehen, wo es nicht so eine Neidkultur gibt, wie vielleicht noch in Deutschland. Ich stelle aber auch fest, das wird hier besser, sicherlich. Und klar, die gibt es, die es zeigen wollen. Aber ich habe tatsächlich sehr viele Kunden, die auch gerade aus dem Grund auf uns zukommen, die sagen, ich möchte bei mir zu Hause, wenn ich Fahrzeug veräußere, niemanden auf meinem Hof, auf meinem Grundstück. Ich möchte nicht sehen, wo ich wohne, wie ich wohne, was ich vielleicht auch noch habe an Besitztümern. Das ist das eine. Und manche wollen auch diskret auftreten. Und dann haben wir immer mehr auch prominente Kunden. Also ich habe jetzt zwei Fahrzeuge von sehr prominenten, arg Prominenz sozusagen. Die wollen eben auch nicht, dass ich im Video jetzt, wenn ich mir die Autos vorstellen, sage, das Auto gehört dem und dem, weil das einfach dann auch so ein bisschen unter dem Deckmantel bleiben soll. Und das kann ich gut nachvollziehen.
Wenn du sagst wir, wer gehört so zum Exclusive Car Family Team?
Genau, wie der Name verrät, Familie tatsächlich. Also meine Kinder sind noch recht jung, aber auch die helfen schon eifrig mit und sind mit dabei. Meine Frau unterstützt mich sehr, sehr stark. Mein Neffe ist somit hauptbeteiligt in der ganzen Abwicklung auch, der sehr, sehr stark mit mir die ganzen so Social Media Dinge und der eigentlich das auch im Hintergrund alles macht und mich da extrem stark unterstützt. Und das ist das Schöne für mich, dass wir wirklich so dieses Familiäre haben. Das ist aber auch für unsere Kunden extrem gut, auf beiden Seiten. Beide Seiten heißt natürlich mal die Verkäufer als auch die Käufer, dass wir kurze, schnelle Wege haben, dass wir sehr nahbar sind, dass wir sehr authentisch sind und dass wir eben auch so ein Thema wie Diskretion zum Beispiel, dass wir von vornherein eine Philosophie aufgebaut haben, wo wir gesagt haben, das sind wichtige Dinge für uns. Und ich glaube, das sieht man auch so in unseren Bewertungen, die gemacht werden, die man überall einsehen kann, dass viele genau das schreiben und sagen, das ist wirklich ein cooles Unternehmen, das ist sehr nah, das ist sehr sympathisch, ehrlich und seriös. Das sollte man erwarten. Und das habe ich auch gedacht, dass das üblich ist in unserer Branche und auch bei Mitbewerbern. Aber genau das scheint tatsächlich so eine Lücke zu sein und was Besonderes. So Werte wie Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Und mir schreiben oft Leute, die sagen, ist ja außergewöhnlich, dass jemand sofort antwortet oder dass jemand ans Telefon geht und abends noch und am Wochenende. Für uns ist das eigentlich selbstverständlich, so in dem Business zumindest. Und aber ist ja gut für uns am Ende.
Klasse. Und du hast schon gesagt, also Mund-zu-Mund-Propaganda und Weiterempfehlungen sind auf jeden Fall so ein Marketing-Tool, könnte man sagen. Und Social-Media-technisch seid ihr auch ganz gut unterwegs und produziert auch regelmäßig Inhalte.
Genau, denke ich, ist ganz wichtig in nahezu jeder Branche und das ist natürlich auch irgendwo die Zukunft, zumal es eine sehr schnell sich verbreitende Werbung ist und auch kostentechnisch überschaubar, ist ja nicht ganz kostenlos, weil man auch gewisse Aufwendungen hat, um das eben aufrechtzuerhalten, zu betreiben. Das ist natürlich auch ein Fokus und es kommen auch über alle möglichen, wir sind ja mittlerweile bei Instagram, YouTube, TikTok und natürlich auch mit einer eigenen Homepage, wir bewerben die Fahrzeuge unserer Kunden bei mobile.de, wenn ich das jetzt so sagen darf, um keine Werbung zu machen, und anderen Plattformen. Also wir sind sehr breit aufgestellt natürlich und ich denke, man sollte da auch die ganze Bandbreite spielen, um letztendlich auch, damit wir für unsere Kunden das Fahrzeug bestmöglich auch verkaufen können, das ist ja das Ziel, also dass sie den Preis bekommen, den sie haben möchten, und wir versuchen das natürlich auch nochmal zu übertreffen am Ende, wollen aber auch unsere Kunden glücklich machen, die kaufen und die sind immer ganz begeistert, wenn wir Videos machen bei YouTube, das ist ja auch so ein ganz gutes Marketing- und Werbetool, denn sie haben gefühlt schon wie eine Probefahrt mit uns gemacht und sind eigentlich so dem Erlebnis schon viel näher, als wenn man plakativ das Auto im Internet sieht oder im Schaufenster stehen sieht.
Ihr habt dieses Video mit dem SLK gemacht, oder?
Genau, richtig.
Erzähl uns mal davon.
Ja, eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Das war tatsächlich ungeplant und hat sich nach und nach entwickelt. es ging damit los, dass wir am Wochenende unterwegs waren. Wir, heißt mein Neffe und ich, und hatten Termin. Und dann fuhr bei strömendem Regen offen ein wunderschöner alter Mercedes Cabrio über die Autobahn. Und mein Neffe hat spontan, wie das heute so ist, auch bei jungen Leuten zum Handy gegriffen, hat das gefilmt. Wir haben das dann so als Art Story gepostet bei Instagram. Und da gab's Tausende, Hunderttausende, ich weiß nicht genau, Aufrufe. Und da haben wir gedacht, hey, das scheint ein spannendes Thema zu sein, weil auch viele darauf reagiert haben und sich die Frage gestellt haben, was hält so ein Auto eigentlich auf? Spüre ich den Regen? Oder merke ich ihn gar nicht, weil ich zu schnell unter dem Regen sozusagen quasi durchfahre? Und das hat uns beschäftigt. Da haben wir gedacht, wir können ja eigentlich mal für die Community auch das zum Thema machen. Und haben dann einen sehr, sehr günstigen, ich kann es ja sagen, für unter 1.000 Euro einen Mercedes SLK gekauft. Mit der Idee, da so ein paar Regentests zu machen und am Ende das Fahrzeug für einen guten Zweck zu versteigern. Uns tat das Auto irgendwann so leid und wir wollten natürlich jetzt auch nicht irgendwo unnötig Material zerstören und haben dann irgendwann das Projekt auch so ein bisschen abgebrochen, haben gesagt, er fährt noch, er ist im guten Zustand, haben ihn für einen guten Zweck versteigert. Und zwischendurch kam dann dieses besagte Video, auf das du wahrscheinlich anspielst, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben. Wobei, es haben mittlerweile 12 Millionen Menschen gesehen.
Ach, Wahnsinn.
Hätte man nicht gerechnet. Es war eine spontane Idee zu sagen, wir machen ein paar Regentests. Und die junge Frau, die dort gefilmt wurde, die ist die beste, also das ist die Tochter meines besten Freundes, die hat gesagt, hier, wir können das und das Video machen, gemeinsam mit meinem Neffen, die haben das gemacht. Und es war bewusst so ein bisschen von außen gefilmt. Und wir haben bewusst damit versucht, Werbung zu machen für uns, für das Account, gar keine Frage. Das haben wir auch offen so dargestellt. Aber dass das jetzt so erfolgreich wurde von der Anzahl der Aufrufe, hätten wir auch nicht gedacht.
Erzähl mal für die Leute, die es vielleicht doch nicht gesehen haben, warum das wahrscheinlich so viele Aufrufe bekommen hat.
Ja, ganz klar, weil es so dargestellt war, als wenn jemand zufällig eine Situation filmt. Und die Situation war natürlich von uns bewusst gefilmt. Es war jetzt auch kein Fake-Video. Je nachdem, wie man es jetzt bezeichnet, vielleicht auch doch am Ende. Klar, weil es war eine gestellte Situation. Und eine junge Frau war in einer Selbstwaschanlage, also wo man selber das Auto wäscht, und hat dann mit dem Hochdruckreiniger in das offene Cabrio gehalten und hat das Auto mit Schaum und so von innen gereinigt. Und mein Neffe hat jetzt so getan, als wenn er das gerade zufällig filmt, und ist dann noch auf sie zugegangen und hat gesagt, Mensch, das machst du aber toll. Und sie hat gesagt, ja, ja, vielen Dank. Und das hat natürlich dann für Aufsehen gesorgt. Viele haben auf den ersten Blick natürlich nicht erkannt, dass das eine gestellte Szene war. Und dass das so ausufert, damit haben wir ja tatsächlich nicht gerechnet.
Das ist verrückt, ne?
Wurde sogar in der Lokalpresse aufgegriffen, glaube ich, ne?
Genau, richtig, ja. Da war ich gerade im Urlaub und bekam dann einen Anruf von dem Redakteur, der mich dazu befragt hat, wie es dazu kam. Und es war natürlich auch zu Recht auch ein bisschen umstritten. Es ging darum, muss es denn jetzt eine Frau sein, so als typisch Frau, die es jetzt nicht hinbekommt, sich mit dem Auto zu beschäftigen. Mhm. Das war tatsächlich alles wirklich sehr, sehr spontan und natürlich war das so ein bisschen überlegt, aber es hätte genauso gut sein können, dass ich mich da hinstelle und das Auto sauber mache. Also das war jetzt keine bewusste Auswahl der Person.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es ja noch ein zweites Video, wo ihr ein Loch ins Auto reingesägt hattet und du damit in die Waschanlage gefahren bist, oder? Jetzt richtig im Kopf?
Ja, es gab mehrere Videos. Dann hat ein guter Freund von mir, der eine Autowerkstatt hat, der hat dann so einen Ablauf, damit das Wasser, wenn es im Auto steht, quasi wie im Waschbecken ablaufen kann nach unten. Der hat ein Loch reingebohrt und ich habe so einen Test gemacht, ob man mit dem Auto offen relativ schadlos durch die Waschanlage fahren kann. Das hat auch gut funktioniert.
Und was haben die bei der Waschanlage gesagt, als du da mit dem Cabrio standst, dass ich will jetzt hier rein?
Wir haben vorher, wir so ein bisschen durchgelesen, ob da steht, bitte nicht das Cabrio offen durchfahren. Und stand nicht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Von daher haben wir nicht vorher gefragt.
Verrückt.
Aber man merkt es auch, also es macht auch einfach Spaß, so wie du jetzt davon erzählst, wenn es wirklich auch so ein Familienthema ist. Wo sind da so die Grenzen zwischen, ich sag mal, Hobby und Beruf jetzt in dem Kontext auch für dich?
Ja, die Grenze ist absolut fließend, weil es ist beides. Es ist Hobby und Beruf in dem Sinne, dass ich eher sagen würde, wo der Name wahrscheinlich auch herstammt, eine Berufung, kann man sagen. Und das ist das Schöne. Und im Grunde genommen verkaufen oder vermarkten wir aus meiner Sicht, und du wirst bestätigen können, ja nicht nur ein Produkt, sondern Emotionen, Leidenschaft, vielleicht ein Stück weit ein Lebensgefühl. Und das ist das, wo ich gar nicht das Gefühl habe, ich arbeite jetzt, ja, weil ich tausche mich mit den Menschen, die auf uns zukommen, oft über das aus, was ich in meiner Freizeit sonst machen würde. und werde dafür dann noch bezahlt am Ende. Also besser geht's ja gar nicht.
Wie regional ist so euer Geschäft, was das angeht? Also woher kommen die Kunden, mit denen du zu tun hast?
Ja, gute Frage. Also die Verkäufer, die eine Seite unserer Kunden, ich bezeichne, habt ihr ja gemerkt, beides als Kunden, ja, die Käufer und Verkäufer, weil ich als Vermittler, Makler quasi für beide tätig bin am Ende. Die Verkäufer sind zum großen Teil regional, was jetzt heißt, ich sag mal so ein Raum Niedersachsen, Norddeutschland, das ist für mich regional, aber auch bundesweit. Also wir haben Kunden aus Süddeutschland, die uns die Fahrzeuge bringen. Manche Fahrzeuge sind auch beim Kunden. Die werden dann von uns hier präsentiert und die Besichtigung, Übergabe findet beim Kunden statt. Das ist je nach Kundenwunsch möglich natürlich. Die Käufer sind allerdings auch zum sehr großen Teil international. Also wir haben Käufer aus nahezu allen Ländern, die bei uns kaufen, weil natürlich sind hochwertige Sportwagen so im Millionenbereich teilweise. Da hat man natürlich auch eine überregionale Zielgruppe, ganz klar.
Kann man sagen, wie viele Autos schon über euch, über dich vermittelt wurden?
Ich habe die genaue Zahl tatsächlich nicht im Kopf. Wir sind jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren am Markt und es werden sicherlich zig Fahrzeuge sein, ohne jetzt genau zu wissen, wie viele es sind.
Mhm. Okay,
cool. Jetzt habe ich mal gehört, dass die Marke Ferrari, was den Wiederverkauf von den Fahrzeugen angeht, wohl so ein paar Restriktionen da auf die Leute backen. Gegebenenfalls Leute sogar als Neuwagenkäufer dann global sperrt, wenn die am Fahrzeug modifizieren oder wiederverkaufen oder so. Weißt du da was drüber? Wie stehen die dazu?
Ja, ganz genau. Also Ferrari hat das sehr, sehr geschickt gemacht. Ist eine super Werbung, auch was heißt Werbung, aber es ist super für die Marke, dass die Preise stabil sind und natürlich auch exklusiv bleiben. Das heißt, wenn ich ein neues Fahrzeug kaufe, dann unterschreibe ich in dem Vertrag eine gewisse Haltedauer. Haltedauer heißt, ich muss das Fahrzeug erstmal auf meinen Namen anmelden und das Fahrzeug eine gewisse Zeit halten. Da gibt es unterschiedliche Verträge, sagen wir mal über den Daumen 12 Monate. Würde ich das Fahrzeug vorher verkaufen, dann werde ich mehr oder weniger gesperrt und habe eventuell keinen Zugriff mehr auf den Kauf neuer Ferrari oder besonderer Modelle. Und es gibt auch so ein geheimes Ranking, so eine Art Punkteliste. Also wenn ich viele Neuwagen Ferrari gekauft habe, alle Inspektionen bei Ferrari mache, an gewissen Events teilnehme, dann komme ich in so einem geheimen Ranking in Maranello, wo Ferrari ansässig ist, sehr, sehr weit oben und bekomme dann in den Genuss, limitierte Sondermodelle zu kaufen, die natürlich am Ende auch die größten Werterhalt haben und oft eine Wertsteigerung. Und da hast du recht, also es gibt teilweise Geschichten, wo die Ferrari-Verkäufer anrufen beim Kunden, weil sie sehen, oh, der war lange nicht da, Inspektion vielleicht, und sagen sinngemäß, du nimmst eine Tageszeitung, stellst dich neben dein Auto, schickst das Foto, dann wissen die, er ist heute noch bei dir. Also solche Geschichten habe ich schon gehört, kann ich verifiziert jetzt nicht unterschreiben, aber Ferrari ist da sehr, sehr konsequent.
Andere Marken sind, was die Limitierung angeht, ja, muss man aber zusagen, auch ähnlich. Ne? Also wenn man jetzt mal so Porsche, ich würde jetzt vielleicht so als Einstiegsluxusmarke, ohne dass mir das jetzt jemand vorwirft, positionieren. Auch da ist ja schon so, dass bestimmte Modelle nur mit einer gewissen Käuferhistorie dann gekauft werden können, auch weil die dann irgendwie auf 911 Stück limitiert sind. Bei Lamborghini war es ja zum Beispiel ähnlich. Als sie den Countach neu aufgelegt hatten, davon haben die, glaube ich, 111 Stück nur produziert. Da musste man irgendwie nachweisen, dass man schon 10 Fahrzeuge von denen gekauft hat, bei Lamborghini selber, um überhaupt zugelassen zu werden, so ein Fahrzeug zu kaufen. Und man hat mir gesagt, die waren am Tag alle ausverkauft.
Ja, also. Ja, das ist kurios. Und am Ende wird der eine oder andere sagen, es ist ein bisschen unfair, weil wenn ich erstmal diese finanzielle Möglichkeit habe, in den Genuss zu kommen, solche Autos zu kaufen, irgendwann ganz oben gelistet bin und komme an diese Sondermodelle, dann gibt's Kunden, die kaufen für, ich sag mal, einen Betrag 600.000 Euro ein Auto und verkaufen das ein Jahr später für 1,2 Millionen. Das ist natürlich eine unfassbare Rendite. Und sie haben ja nicht viel dafür getan, kann man so sagen, außer dass sie irgendwann in diesen Genuss kamen, gelistet zu sein. Aber so ist das Welt, so ist die Welt, so ist das Leben. Das gehört irgendwo auch zu dem Business dazu am Ende.
Ist so ein bisschen wie Immobilienhandel, nur mit einem anderen Gefühl. Ne?
Genau, ganz genau.
Gibt es so Fahrzeuge, wo du sagst, die sind eigentlich zu schade, um sie rumstehen zu lassen? Die sollte man eigentlich fahren?
Gute Frage. Das wäre dann natürlich tatsächlich meine persönliche Meinung, nach der du ja auch fragst, ganz bewusst. Ich denke, alles ist erlaubt. Und das ist so das, wofür ich auch werbe, so in der Automobilszene oder in dem Bereich Leidenschaft Automobil. Ich finde, alles ist erlaubt. Also ich kenne Menschen, die fahren mit einem ganz hochwertigen, nagelneuen Ferrari bei Wind und Wetter ich sag mal, irgendeine Rallye oder auf einer Rennstrecke oder natürlich auch so wie du vielleicht mit deinem Sportwagen bei Schnee und Eis, finde ich super, weil dann kann ich sagen, das Auto wird wirklich genutzt und ein Auto ist zum Fahren gebaut und auch zum sportlichen Fahren hier und da sicherlich. Klar, ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, das ist mir zu schade. Und es gibt welche, die sehen dann eine Regenwolke irgendwo am Himmel und drehen wieder um und sagen, der darf keinen Tropfen Regen abbekommen. Und noch gesteigerter sind welche, die sagen, mit jedem Kilometer, den ich drauf fahre, in Anführungsstrichen, wird das Auto weniger wert. Und dann kenne ich Autos, die sind 20 Jahre alt, die haben 1000 Kilometer auf dem Tacho, weil sie wie so ein Museumsstück einfach bewahrt werden. Also ich denke, meine Meinung ist, ein Auto darf gefahren werden, ja.
Jetzt habt ihr so einen, ich glaube Speedtail heißt der, ne? So ein McLaren, der kostet glaube ich 3,5, ne? Wenn ich das im Kopf habe. Ist das so ein Fahrzeug, was jemand holt und sagt, ich fahre damit am Wochenende rum, oder würdest du sagen, das ist eher was, was wirklich dann steht?
Ausschließlich wäre jetzt natürlich übertrieben, aber überwiegend sind das Sammlerfahrzeuge, die kaum bewegt werden. Es gibt natürlich so ein Klientel, die dann, jetzt ich übertreibe mal so ein bisschen überspitzt, die in Monaco dann so ein bisschen Showfahren machen mit so einem Fahrzeug, aber mehr oder weniger als Wochenendfahrzeug oder vielleicht Zweit- oder Drittfahrzeug im Alltag werden die Fahrzeuge in der Regel nicht bewegt, sondern eher spekulativ gekauft. Es gibt ja auch manchmal welche Firmen, die kaufen hochwertige Fahrzeuge, um zu sagen, ich investiere jetzt und verzinse vielleicht damit mein Geld oder hoffe auf eine Wertsteigerung. Also in der Regel werden die nicht gefahren, stark.
Jetzt um nochmal zurückzukommen auf die Startzeit, sage ich jetzt mal, auf die Beginne von dem Business sozusagen, von der Exclusive Car Family. Gab es für dich so einen, ich sag mal, Wendepunkt oder so einen Startzeitpunkt, wo du gemerkt hast, das wird mehr irgendwie und es könnte sich lohnen, jetzt das auch ja nebenberuflich sozusagen auch weiterzuentwickeln?
Nein, anders. Der Anfang war eigentlich der Punkt, gar nicht jetzt nach dem Anfang zu sagen, jetzt muss ich es weiterentwickeln, sondern die Idee war ja immer schon da und geboren, im Hinterkopf. Und da ich das Glück habe, Platz zu haben zu Hause, was viele eben nicht haben, nämlich durch Stellflächen, kamen immer mehr Menschen auf mich zu, überwiegend aus dem Freundesbekanntenkreis, eben auch durch das Netzwerk, haben gesagt, Mensch, du hast Platz, kann ich hier meinen Sportwagen oder Oldtimer bei dir ganzjährig abstellen? Und natürlich kann man das eine Zeit lang mal machen für gute Bekannte und Freunde, aber irgendwann habe ich gesagt, ich muss ja auch professionell machen, das muss versteuert werden, man muss das anmelden. Und dann kamen in dem Zuge auch immer Menschen auf mich zu, die gesagt haben, vielleicht kannst du mir helfen, ein Auto zu verkaufen, ich habe kein Talent, vernünftige Fotos zu machen. Und das war dann die Idee, wo ich gesagt habe, jetzt ist so viel Nachfrage, ob ich helfen kann, vielleicht auch mit meiner Expertise und dem Wissen, dass jetzt der Punkt ist, wo ich anfange. Und als wir angefangen haben, hat es eigentlich sofort auch richtig Aufwind nach oben gegeben. Und wir haben von vornherein, glaube ich, sehr, sehr lange drüber nachgedacht, wie starten wir, welchen Namen wählen wir aus, wie sieht unser Logo aus, welche Philosophie haben wir, was wollen wir tun, was wollen wir erreichen, auch für unsere Kunden. Und ich glaube, zurückblickend zu sagen, da haben wir sehr viel richtig gemacht von Anfang an.
Gab es denn so im Laufe der Zeit besondere Momente, die dir also sehr in Erinnerung geblieben sind? Irgendwie besondere Begegnungen mit Kunden einerseits oder auch so Erlebnisse, wie wir gerade schon bei diesem viralen Video gesehen hatten? Also gab es da noch weitere solcher Erlebnisse, die dir so im Kopf geblieben sind?
Es sind zu viele. Also ich glaube, diese Sendezeit jetzt hier reicht. Es sind zu
viele.
Zeit, es ist fast jedes Mal, wenn wir Kunden treffen, die zu uns kommen, so wie ich gesagt habe, über die Geschichten. Ich war in spektakulären Anwesen natürlich auch. Ich war beim Kunden, der hat ein eigenes großes Flugzeug am Flugplatz und da stehen die Fahrzeuge, unfassbare Fahrzeuge, die man sonst gar nicht zu sehen bekommt. Das ist für mich mit der Leidenschaft für Autos natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und neulich waren wir in einer ganz großen Ferrari-Sammlung, die sehr bedeutend ist, die man sonst auch nicht sehen kann. Und da haben wir einen Kunden, für den wir auch Fahrzeuge anbieten können. Das ist für mich spannend, aber auch so die Geschichten, die dahinter stecken, die Menschen unterschiedlichen Couleurs, paar bleibende Momente, ja, aber es gibt nicht den Moment, wo ich sage, das ist etwas, was sich jetzt von diesen anderen unfassbar tollen Momenten abhebt, besonders.
Moment ist aber das richtige Stichwort. Wir haben nämlich neben unserem Pitch als Format, was wir ja schon durchgespielt haben, noch ein weiteres Format, den Machermoment, also Machermoment des Monats, des Jahres, was auch immer, den Zeitraum überlassen wir dir. Gibt's denn aus deiner Perspektive so einen Macher-Moment, wo du für dich jetzt in Bezug auf die Exclusive Car Family sagen kannst, da haben wir einfach mal gemacht oder das war so wirklich das Macher-Erlebnis in der Konstellation?
Ich denke, der kommt jetzt, der Macher-Moment. Also wenn du fragst, was war es in der Vergangenheit, dann war es vielleicht etwas mit dem Video, was sich halt zufällig ergeben hat, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir jetzt wirklich nochmal eine große Aufmerksamkeit bekommen. Dann aber vielleicht auch so der erste Vertrag. Ich glaube, dass bei vielen, die sich selbstständig gemacht haben, die erste Rechnung, die man schreiben darf oder die man schreiben kann. Es geht nicht um die Rechnung, sondern um den Kunden. Und das war ein spezieller Kunde, ein älterer Herr, der Richtung 90 Jahre alt war, der dann mit mir zusammen auch ein Interview gemacht hat. Und das war für mich sehr, ja, fast schon rührend und bedeutend, weil der auch sehr, sehr dankbar war, dass wir sein Fahrzeug gut verkauft haben, was er selber ein halbes Jahr vorher allein eigenständig versucht hat und es ihm nicht so gelungen. Das war so ein Machermoment vielleicht, auch wenn er nicht so bedeutend klingt jetzt. Und der Moment, der noch kommt, ist sicherlich eine tolle Veranstaltung, der wir beiwohnen dürfen. Das ist die Classic-Messe in Bremen. Die ist jetzt Ende Januar. Da haben wir einen eigenen Messestand, einen sehr großen. Cool. Und das wird für uns, glaube ich, ein spannender Moment, wo wir natürlich Kontakt zu Tausenden von Menschen, da sind, glaube ich, fast 50.000 Menschen auf der Weltmesse. Das wird für uns sicherlich so ein großer Schritt nochmal.
Gibt's denn auch Pläne von eurer Seite, das ganze Business noch auszubauen oder auszuweiten? Mehr Fahrzeuge, mehr Standorte? Wie sind die Überlegungen?
Ideen sind da und ich will da vielleicht nicht zu viel verraten, aber wir haben also auch schon Kunden, die gesagt haben, wir haben noch viele andere Dinge, die wir aufgeben oder die wir vielleicht verkaufen wollen. Und da haben wir so ein paar Ideen, wie man das langfristig aufbauen könnte, in Hinblick auf Vermarkten oder Makeln von anderen Dingen. Mhm. Also ich sage jetzt mal Beispiele, ihr werdet jetzt vielleicht lachen, aber es können Boote sein, es können Flugzeuge sein, es können Häuser sein. Und oft ist es ja so, dass das eine super Synergie ist. Mhm. Also ich denke, wenn man sowas professionell macht, braucht man auch noch weitere Mitarbeiter, Experten für die einzelne Sparte letztendlich. Aber es ist natürlich so, jemand, der für viel Geld einen Sportwagen hat, der hat vielleicht auch noch ein Boot, was er irgendwann verkaufen will oder ein Flugzeug oder irgendwas. Und die Art der Vermarktung ist für mich dann doch relativ ähnlich. Man muss professionell machen, man muss die gewissen Käuferschichten bekommen, man muss vernünftige Werbung machen, Social Media nutzen. Und das kann man, glaube ich, adaptieren auf andere Bereiche.
Und vor allem ist die Kundenbeziehung dann ja schon super gegeben, so für die Partner,
mit denen zusammenarbeitet. Auf uns kamen Kunden zu und haben gesagt, Mensch, ich will jetzt irgendwo mein Haus verkaufen. Und da können wir natürlich vielleicht auch Synergien herstellen mit anderen Menschen, gar keine Frage. Aber da gibt es viele Möglichkeiten für die Zukunft, denke ich, da auch nochmal zu wachsen.
Kann man ein schönes Paket machen. Ne? Kaufst du ein Haus, kriegst das Auto gleich dazu. Und wenn das Haus am Wasser liegt, kriegst du noch ein Boot dazu.
Gute Idee,
so ein Komplettpaket.
Das nehme ich mit auf in die Überlegung. Ja.
Aber es ist tatsächlich gut, dass du das ansprichst, weil ihr seid ja bei Velaisui, Daniel, auch so die Experten für, ich sag mal, Transformation, Begleitung, auch Geschäftsmodellentwicklung und so weiter. Und wenn du jetzt die Ausführungen von Philipp so in der Hinsicht gehört hast, wie bewertest du jetzt auch von außen, ohne jetzt tiefer irgendwie reingucken zu können, aber wie bewertest du so die Entwicklung von diesem Geschäft, was da so gewachsen ist in der Zeit?
Bezogen auf was konkret?
Bezogen auf das Geschäftsmodell vielleicht auch. Also Philipp hat ja gerade schon gesagt, wie sich das Ganze auch weiterentwickeln könnte. Und es funktioniert ja. Auf jeden Fall.
Also ich finde, das vom Geschäftsmodell ist natürlich ein smartes und gutes. Ne? Also Exklusivität ist immer einem gewissen Level angesiedelt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig als Unternehmen, das in einem exklusiven Sektor unterwegs ist, sich nicht zu verzetteln. Ne? Sondern eher zu sagen, wir machen das in Ruhe, wir machen das überlegt, weil man ja nicht die Marke und das Portfolio verwaschen lassen möchte. Also ich kenne jetzt eure Fahrzeuge nicht im Detail, aber ich würde mir jetzt vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir noch den Golf 2, den nehmen wir auch noch mit rein, dann bricht das mit dem, was man eigentlich als Wert hat. Und das ist natürlich bei Immobilien und bei anderen Mobilien wie einem Flugzeug und Booten, wo ich mich persönlich jetzt nicht so mit auskenne, wahrscheinlich aber ähnlich, dass man sagen muss, wenn wir es machen, dann muss es so positioniert sein, dass wir unserem Anspruch diese Exklusivität gerecht bleiben, mit allem, was dazugehört, auch mit dem Prozess des Kaufens und Verkaufens. Wo ich vielleicht nochmal eine Frage zu habe, ne? Weil jetzt der eine oder andere von unseren Hörerinnen und Hörern wird ja schon mal ein Auto gekauft oder verkauft haben, auch über so eine einschlägige Plattform. Wie sieht denn so ein Prozess eigentlich aus? Wenn jetzt jemand sagt, ich wach morgens auf, ich habe einen Ferrari in der Garage, der muss jetzt weg und ich habe euch gesehen auf Instagram oder so, wie läuft sowas ab? Wie sind so die Schritte? Worauf muss ich mich als Käufer einlassen? Oder Verkäufer, fangen wir damit an.
Gut, einlassen. ich denke, andersrum, wir müssen uns einlassen auf die Wünsche des Kunden, soweit wir das natürlich bedienen können. Aber wir führen erstmal ein sehr offenes, persönliches Gespräch natürlich und fragen einfach, okay, wann genau muss das Auto weg zum Beispiel? Oder hast du Zeit, haben wir Zeit? Wie soll es verkauft werden, zu welchem Preis natürlich? Und die ganzen Eckdaten, das ist ja selbstverständlich. Aber was sind deine Wünsche? Und viele haben gar nicht große Ideen dazu. Die fragen uns natürlich auch, okay, wie könnt ihr das machen? Und ich habe es ja eingangs gesagt, es gibt natürlich die Möglichkeit, das Auto wird dann zu uns gebracht. Also wir haben Autos schon per Spedition bekommen oder, wie man so schön sagt, auf eigene Achse wurden uns die Fahrzeuge gebracht. Wir haben aber auch die Möglichkeit natürlich, dass jemand von uns das Fahrzeug vor Ort präsentiert beziehungsweise bewirbt und es bleibt beim Kunden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und dann werden auch so vertragliche Dinge mit uns im Vorfeld natürlich besprochen. Das heißt, welche Laufzeit bekommen wir unter Umständen? Wo bleibt das Auto stehen? Ist eine Probefahrt erlaubt? Und letztendlich auch natürlich die Provisionszahlung an uns.
Wie sieht es aus mit so Wertgutachten, Begutachtung vom Fahrzeug? Weil ich kann jetzt ja sagen, das ist ein super Zustand und dann kommt ihr da vorbei und macht ihr sowas dann professionell mit dem Gutachter oder wie läuft das?
Genau, wir haben alle Möglichkeiten. Natürlich haben wir auch da in unserem Netzwerk Kooperationspartner im Hinblick auf Gutachter, Aufbereiter, teilweise Werkstätten, einen Sattler, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Und da sorgen wir natürlich auch dafür, dass wir eine gute Community haben, aber auch eine Top-Qualität in den Bereichen. Und wenn, gute Frage, wenn ein Kunde sagt, ich möchte vorher vielleicht irgendwie noch eine Hauptuntersuchung machen, könnt ihr es übernehmen? Gar keine Frage, das können wir machen.
Okay.
Transporte und so weiter. Also jetzt haben wir selber kein Transportunternehmen und fahren auch nicht die Kundenfahrzeuge jetzt mit dem Anhänger durch die Gegend, aber das können wir professionell natürlich abgeben.
Und dann haben wir auf der anderen Seite die Käuferseite, wo ich natürlich schon ich habe da die Vermutung, dass natürlich eine größere Menge dann auch so Anfragen teilweise kommen, wo ihr dann sagt, das wird nichts, die Anfrage, die du uns hier gerade stellst, weil der Käufer ist ja da, der hat das Fahrzeug, das ist bezahlt, das steht da oder ist vielleicht finanziert, man weiß es ja nicht. Aber wenn jetzt so ein Ferrari bei mobile.de, Autoscout oder wie sie halt heißen, inseriert ist, dann ist natürlich die Hürde geringer für jemanden zu sagen, ah, mein Traumauto, ich guck mal, was geht. Kann man am Preis noch was machen? Bank, Finanzierung, dies, das. Wie sind da so eure Erfahrungen? Kommen da vor allem Leute, die sagen, ich kann das leisten, das machen? Oder ist das sehr gemischt? Oder wie
naja, also ich habe ja eingangs gesagt, wir schützen unsere Kunden auch im Moment mehr und mehr vor Betrügern, weil wir auch, also wir haben jetzt, ich kann es ja mal erzählen, ist vielleicht ganz interessant, ein LaFerrari angeboten, der kostet über 4 Millionen Euro und da habe ich einen Anruf bekommen mit Telefonnummer, mit E-Mail-Adresse, mit mehreren persönlichen Gesprächen. Ich hatte von Anfang an aber tatsächlich, sage ich nicht nur im Nachhinein, ein Bauchgefühl und habe gemerkt, da stimmt was nicht. Nur jetzt weißt du es nicht verifiziert und dann will ich natürlich auch keinem vor den Kopf stoßen und sagen, du betrügst mich gerade oder uns. Und letztendlich habe ich dann mit ein paar Fangfragen und Behauptungen, wo ich sage, ich kenne den Verkäufer, sollte ein prominenter Rapper sein und da hat sich jemand als seinen Berater ausgegeben und dann ging es über Zahlungsmodalitäten und Papiere. Also im Nachhinein habe ich ihn dann entlarvt über ein paar Fragen und dann war das Gespräch auch irgendwann dann nach ein paar Malen beendet. Da muss man aufpassen und ich kann mir vorstellen, dass viele Eigentümer auf solche Menschen reinfallen. Das ist das eine, also Schutz vor Betrug, das haben wir auch. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch Kunden, wo man gleich merkt, das sind sogenannte, in der Branche sagt man so ein bisschen Probefahrtouristen, die wollen jetzt einfach mal einen Ferrari fahren. Das filtern wir raus. Also da bin ich mir sicher, das passiert uns nicht. Und das ist auch das, warum viele auf uns zukommen, weil sie sagen, ich will Profis für den Verkauf. Und ich bin mir sicher, und das ist das, was wir gewährleisten wollen, wir können für unsere Kunden natürlich mehr rausholen als sie. Also was heißt natürlich? Ich glaube mehr als die selbst, wenn sie von privat verkaufen, weil wir einfach wissen, wie man verhandelt, wie man einen fairen Preis auch aufrechterhalten kann. Und auch muss letztendlich, weil es den geben gewährt gibt. Und auf der anderen Seite für unsere Käufer, die Kunden, haben die bei uns natürlich unsere Meinung auch zu dem Fahrzeug mit einer Expertenmeinung und werden von uns auch gut betreut und behandelt und können über uns mit dem Kunden gemeinsam, der verkauft, sicherlich deutlich günstiger einkaufen als beim klassischen Händler, der natürlich einen ganz anderen Kostenapparat auch hat.
Hast du eine Idee, wie so ein Betrug ablaufen würde? Also ich weiß, aus meiner Sicht, wenn ich das mal so sehe, dann denke ich halt, okay, der Käufer überweist dann 4 Millionen Euro auf dem Konto, dann kommt das Fahrzeuggeld getauscht, zack, fertig, aus. Was machen da eventuell böse Player, um Händler wie dich zu betrügen?
Ja, also in dem Fall werden wir gar nicht groß betrogen, sondern irgendein Dritter. Das wäre dann der zweite Schritt. Also meine Vermutung in dem Fall ist, dass die klassische Daten abfischen wollen. Und zwar wollen die das Auto gar nicht physisch haben. Es lohnt sich jetzt auch kein Diebstahl bei dem Fahrzeug. Gerade so ein LaFerrari, der wird behaupte ich mal, nicht geklaut, weil der ist unverkäuflich, wenn er geklaut ist. Selbst wenn man ihn, ich sag mal, ausschlachten würde, selbst die Teile sind alle gekennzeichnet, keine Chance. Und da gibt es jetzt auch nicht viele, die solche Ersatzteile brauchen. Das heißt, das schließe ich aus. In dem Fall wäre es meines Erachtens so gewesen, dass er sensible Daten abfischt, indem er das Fahrzeug nicht physisch bekommt, sondern alles drumherum. Das heißt, er lässt sich dann von uns nach und nach Fahrzeugbrief in Kopie, Fahrzeugschein in Kopie, also online als E-Mail zum Beispiel oder als Foto. Plus dann später, wenn man das Gefühl hat, jetzt kommen wir der Abwicklung näher, Bankdaten vom Verkäufer, die er wahrscheinlich nicht braucht, aber dann irgendwann natürlich, um uns immer mehr dahin zu bringen, zu sagen, wir haben das Auto fast verkauft, sogenannte COC-Papiere, das sind Papiere, die man fürs Ausland braucht und das alles in Kopie und eventuell sogar die Kopie des Personalausweises des Verkäufers. Und dann haben die alles da, nur das Auto nicht. Mhm. Und bieten dieses Fahrzeug irgendwann ein halbes Jahr später an. Das ist meine Vermutung. Und dann haben sie irgendjemand, der sagt, ich will dieses Auto kaufen, schickt mir bitte Fahrzeugbrief in Kopie, dies und das und Personalausweis. Und wo geht jetzt das Geld hin? Und dann lassen sie sich vielleicht eine Anzahlung von 100.000 Euro, was völlig üblich ist. Und es passiert sehr, sehr oft, dass Gelder überwiesen werden, bevor jemand das Auto gesehen hat. Das ist meine Vermutung. Und es gibt jetzt eine ganz große Betrugsmasche. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich kenne persönlich 5 Leute, die fast darauf reingefallen wären. Und einen kenne ich persönlich, der hat 100.000 Euro verloren. Nämlich diese Porsche-Betrugsmasche. Da kriegen Porsche-Kunden gezielt E-Mails von angeblich Porsche Stuttgart. Eine ganz professionelle Homepage wird da aufgebaut und eine E-Mail mit einer Produktliste von hochwertigen Fahrzeugen, die auffällig günstig sind. Aber die Gier des Menschen macht es möglich, dass man sagt, ach, vielleicht ist da was dran. Und dann ruft man eine 0711, also Stuttgart, wo Porsche ja beheimatet ist, Nummer an. Ist aber wahrscheinlich irgendwo im Callcenter in Istanbul oder wo auch immer gelandet. Und dann meldet sich jemand im Porsche-Zentrum Stuttgart und versucht dann, das Auto zu verkaufen und auch eben eine Anzahlung zu bekommen. Und da kenne ich ganz viele Leute, die angeschrieben worden sind. Und ich denke, die sind leider extrem erfolgreich mit dieser Masche.
Haben wir tatsächlich auch schon bekommen. Also sowohl für die Audis als auch für die Porsches haben wir solche E-Mails bekommen, wo ich mir dann sofort dachte, also wenn du mir ein Fahrzeug so weit unter Wert anbietest, das bin ich von dieser Marke nicht gewohnt, das kann nicht legitim sein.
Genau.
Also wenn du zu einem Porsche hingehst, sagst, lass mal über Rabatt reden, dann guckt der dir an, bitte was?
Genau, das denken die meisten im ersten Schritt und du bist dann vielleicht einen Schritt weiter und sagst, ich rufe da gar nicht erst an. Andere sind skeptisch und sagen, ich rufe da mal an. Und wenn dann unter dieser 0711-Nummer sich jemand meldet, im Porsche-Zentrum Stuttgart, und das dann natürlich sehr professionell gemacht ist, von 100 Leuten fällt einer rein, dass die rufen aber auch wahrscheinlich 100 Leute am Tag an oder schicken ein paar hundert E-Mails raus.
Das ist faszinierend, ne?
Ja.
Absolut. Energie. Ja, absolut. Also kreativ, aber auch erschreckend irgendwie.
Definitiv, ja.
Und was ich noch fragen wollte, weil wir sind ja auch so der Podcast für das Weserbergland im Prinzip. Also ihr kommt hier aus dem Weserbergland, bietet auch, hast du schon gesagt, Fahrzeuge im Weserbergland und darüber hinaus natürlich an. Gibt es denn hier in der Region Mitbewerber so für euch in dem Bereich oder seid ihr hier schon in so einer Monopolstellung?
Ja, hier in der Region würde ich sagen, haben wir keine direkte Monopolstellung, aber das, was und vor allem wie wir es machen, da haben wir, glaube ich, eine sehr gute Nische entdeckt und heben uns wirklich sehr, sehr stark ab von vielen Mitbewerbern, auch weit über die Region heraus. Also ist ja nichts Neues, Erfundenes. Es gibt den einen oder anderen Mitbewerber, der ausschließlich makelt, das sind aber die wenigsten. Die meisten sind halt Händler, die, wie ich schon sagte, einen völlig anderen Kostenapparat haben und auch eine ganz andere Marge brauchen, zu Recht. Und teilweise eben ganz anders arbeiten müssen als wir, die im kleinen Familienrahmen mit ganz kurzen Wegen und schnellen Möglichkeiten natürlich auch Lösungen finden. Und das hilft sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer, weil natürlich dann vielleicht ein Fahrzeugverkauf für beide Seiten auch attraktiver ist. Deshalb glaube ich schon, haben wir hier, wenn du es so formulieren würdest, eine Monopolstellung, ja, aber wir haben sehr gute Mitbewerber auch in der Region, mit denen wir teilweise auch zusammenarbeiten, mit denen wir uns mittlerweile austauschen. Und manchmal ist es so, dass wir ein Fahrzeug nicht verkaufen wollen, weil wir nicht die Profis dafür sind. Und dann gibt es andere Spezialisten, wo wir sagen, wir stellen Kontakt her und so. Und das ist in der Szene eigentlich auch ganz, ganz cool und ganz entspannt, dass so diese Mitbewerberschaft wie in anderen Branchen so stark gar nicht gibt. So sehe ich das.
Und jetzt auch so mit Blick auf den Ausblick, sage ich jetzt mal, gibt es so Fahrzeug oder ein Fahrzeug, was auf jeden Fall nochmal irgendwie dann über dich vermittelt werden sollte? Also gibt es da so ein Wunschfahrzeug, was irgendwie in deinem Kopf herumschwirrt?
Ja, ist lustig, dass du es ansprichst, weil ich zu meinem Neffen David gesagt habe, so relativ am Anfang, wo wir schon sehr viele Fahrzeuge verkaufen durften, habe ich gesagt, Mensch, ein Ferrari würde ich gerne mal vermitteln. So, ne? Und dann kam auf einmal, als hätten wir es angezogen, etliche Ferrari tatsächlich. Das war schon sehr spannend, die dann in unserem Portfolio waren. Nein, es gibt kein ganz spezielles Auto, wo ich sage, der muss mal da sein, weil wir das große Glück haben, dass wir wirklich schon sehr, sehr breiter aufgestellt sind. Und ich bin auch sehr leidenschaftlich für ganz viele verschiedene Marken. Du hast gesagt, Porsche sowieso, Aston Martin, Ferrari, haben wir alles schon auch im Portfolio gehabt. Oder ich durfte zumindest ein paar Fahrzeuge schon erleben, die vielleicht irgendwann in Zukunft mal über uns verkauft werden.
Wie sieht es so mit diesen Hypersportwagen aus, also Pagani, Bugatti? Sind das Fahrzeuge, wo ihr schon Berührungspunkte zu hattet? Weil die sind ja noch seltener als, ne? Ich glaube, in Deutschland gibt es irgendwie 15, 16 zugelassene von Bugatti oder so.
Richtig, ja.
Hat mir der Händler gesagt, er kennt einen, der hat sich einen geleast, steht in München, kostet 30 Scheine im Monat und der steht da halt und der kommt halt einmal im Jahr vorbei, fährt ein bisschen damit rum. Ja, Hobby, ne? Wie sieht das aus mit solchen Marken?
Ja, wäre natürlich auch unfassbar spannend, diese wirklich richtigen Hypercars, die unfassbar hochpreisig, hochwertig sind, sehr speziell. Teilweise gibt es da sogar fast schon Einzelstücke, das wäre schon spannend. Aber es gibt jetzt nicht das Auto, wo ich sage, genau der muss es mal sein oder darf es sein. Aber wenn wir Zeit hätten, könnte ich bestimmt 50 Fahrzeuge mit nennen, die ich auch noch gern vermarkten und vermitteln werde. Und das, was du sagst, ich habe neulich auch was Spannendes gehört, da war ich bei Ferrari in Hannover in der Ersatzteilabteilung, habe mit jemandem gesprochen und der hat mir dann auch erzählt, es gibt Kunden, die irgendwann anrufen, sagen, sag mal, steht mein Auto bei euch zur Reparatur noch? Die wissen also gar nicht, die haben dann schon wahrscheinlich mehr als nur ein oder zwei Fahrzeuge und die wissen nicht, wo das Auto gerade sich befindet. Das ist schon ein bisschen lustig, ein bisschen traurig, wie auch immer zugleich irgendwie.
Zwei Fragen habe ich noch, ne, die wir noch klären sollen aus meiner Sicht. Das eine ist, wir haben jetzt ganz viel über den Verkauf gesprochen. Wie sieht denn das aus mit Suchen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einen, wenn man mich fragt, 812 Kompetition, das wäre so mein Fahrzeug, ne? Und ich will sowas haben, kann man auch zu euch kommen und sagen, könnt ihr mir sowas finden?
Ja, jederzeit, wobei ich dazu sagen muss, hexen und zaubern können wir nicht. Also wir können jetzt nicht dein Fahrzeug zum extrem günstigen Preis, Unterpreis finden oder nur schwer. Also natürlich können wir, glaube ich, viel, viel mehr schaffen als viele andere und hoffentlich mehr, als wenn du den Bäcker oder den Schlachter um die Ecke fragst. Klar ist das auch unser Feld und wir haben ein großes Netzwerk und wir haben natürlich auch eine sehr, sehr große Liste, die wir oder die ich auch schon zufällig vor Jahren angelegt habe. Ja, wer hat welches Auto? Und wir haben also sowohl eine Liste an Eigentümern von tollen Fahrzeugen und ich habe auch eine Liste an Menschen, die irgendetwas suchen. Und so kann ich natürlich auch genau diese Menschen matchen lassen und zusammenbringen, klar. Und wir können natürlich auch suchen. Und ich hatte gerade gestern einen Anruf von jemandem, für den ich schon zwei Fahrzeuge auch verkauft habe und zwei besorgt habe, der gesagt hat, Herr Priebe, ich suche das und das. Können Sie mir da helfen? Das machen wir schon. Das Schwierige ist, und das will ich ganz offen sagen, natürlich, wir haben begrenzte Zeit und ich kann jetzt nicht jeden Tag, das schaffe ich gar nicht, nach diesen Fahrzeugen suchen und rumtelefonieren. Und wenn, dann muss ich es mir bezahlen lassen, damit sich der Aufwand auch lohnt. Aber möglich ist das immer, gar keine Frage.
Und die zweite Frage, wir haben jetzt ganz viel über diese Sportwagen gesprochen, aber du hast ja anfangs gesagt, ihr beschäftigt euch auch mit Oldtimern.
Genau.
Wie sieht es da so? Hast du da Fahrzeuge, wo du sagst, die waren so, sind dir besonders in Erinnerung geblieben, die waren besonders schön, besonders liebevoll? Ich würde jetzt mal vermuten, aus dem Bauch heraus, das Klientel bei so einem Oldtimer mag ja ein anderes sein, ja, weil Oldtimer heißt ja, älteres Fahrzeug kann also was sein, was jemand zum vergleichsweise günstigen Preis, humanen Preis, will man sagen, vor 50 Jahren gekauft hat, so ein Porsche 356 oder so, der dann halt in irgendeiner Scheune stand und der sagt jetzt so, das muss jetzt weg. Also da werdet ihr ja nicht nur mit den Supervermögenden zu tun haben, oder?
Genau so, ja. Ja, ja. Also wir haben uns bewusst ja auch aufgestellt, dass wir nicht gesagt haben, wir brauchen jetzt nur die Fahrzeuge, die mindestens sechsstellig kosten, überhaupt gar nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, der Oldtimer-Markt, der hat sehr, sehr stark gelitten, insbesondere im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, aber schleichend auch schon etwas längere Zeit, denn eins ist klar und ja auch logisch, wenn man drüber nachdenkt, alle Fahrzeuge, die, ich sag mal so pauschal älter als 1980 sind, da stirbt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man es so salopp formulieren darf, das Klientel aus, ja, also weil in der Regel ist es so, wofür du dich vielleicht als 14-, 16-, 18-Jähriger begeistert hast, wo du mit großen Augen vorm Schaufenster standst beim Autohaus und hast gesagt, den will ich mir mal kaufen. Wenn wir jetzt über diese Legenden, auch Mercedes 190 SL, so aus den 50er Jahren schauen, also wer da 14, 16, 18 Jahre alt war, der ist heute vielleicht, ohne es jetzt ausrechnen zu können, auf die schnelle 80 oder 90 und die sterben langsam auf. Deshalb ist dementsprechend die Nachfrage und auch der Kaufpreis in der Markt etwas eingebrochen. Trotzdem machen wir das auch gerne. Und das ist auch schon eine Spezialität von uns. Ich kenne mich mit Oldtimern sehr gut aus, weil ich selber viele Oldtimer schon hatte, auch Vorkriegs-Oldtimer, so ganz verrückte Outs von 1910 war mein ältester. Also das war noch eine Kutsche mit Motor sozusagen. Also sehr cool, ich mag das, aber der Markt bricht ein bisschen ein. Und was ein Riesentrend ist, ist der Bereich Restomod-Fahrzeuge. Der Begriff generiert sich aus zwei Dinge, nämlich Restauration und Modifikation. Und wir haben ein spannendes Auto verkauft, ein BMW CSL, 3 Liter CSL aus den 70er Jahren, 1971. Und der war komplett modern aufgebaut im Kleid eines Oldtimers. Das hat mich sehr begeistert. Und das ist so ein bisschen die Zukunft. Die Leute wollen den Charme eines alten Fahrzeuges fahren, aber ein bisschen das Moderne, das Zuverlässige und vielleicht auch das Sportlichere und effektivere Fahren. Das ist so ein bisschen der Trend im Oldtimer-Bereich.
Für die Hörer und Hörer, die damit vielleicht jetzt begrifflich nicht so viel anfangen können, man kann sich so zumindest im Porsche-Umfeld so Marken angucken wie Singer, also mit S am Anfang, die modifizieren so alte Porsche 964. Ich glaube, man muss das Fahrzeug selber mitbringen, aber die haben so Leichtbausachen, LED, also wirklich modern, sehr hoch, wie neu. Jedes Fahrzeug Unikat kostet in der Regel über 1 Million. Und eine Alternative ist Rau Welt mit H am Ende, Rau. Da funktioniert so, da bringe ich meinen Porsche halt mit, auch eher so ein Oldtimer. Ich glaube, die sitzen in Japan, da muss ich dann das Fahrzeug dahin bringen, die muss mich bewerben bei dem einen Herren, der dann die Fahrzeuge modifiziert. Und modifizieren ist halt wirklich, der sitzt hier mit einer Säge dahin und fängt dann diese Fahrzeuge abzusägen. Werden dann sehr breit, sehr laut, also wirklich auch sehr auffällig. Kosten nicht ganz so viel wie ein Singer. Ich habe mal einen auf der Autobahn getroffen, auf der Gegenspur. Ich habe das Gefühl gehabt, der sitzt in meinem Auto mit seiner Lautstärke. Also ein laut wie ein Kampfjet, aber wirklich auch was, wo man sagt, das ist, wenn man sowas macht, so ein Restomod, egal auch von einer anderen Marke, dann ist das nicht mein einziges Fahrzeug, nicht mein erstes Fahrzeug. Und da ist dann wirklich auch schon eine Liebe zu diesen älteren Fahrzeugen vorhanden, weil das ist halt echt aufwendig, ne, also mit allem, was dazu gehört, ob es jetzt ein BMW ist oder ein Volkswagen oder so, also wenn man jetzt in Richtung VW guckt, die alten, ne, Scirocco und sowas, ist selber Trend, ne.
Ganz genau, ja.
Du hast Liebe angesprochen, das wäre auch noch das, worauf ich so abschließend für die Folge einmal gerne eingehen würde. Was macht für dich denn diese Faszination, diese Liebe, sag ich mal, zu diesen Luxusfahrzeugen aus? Also ist das, keine Ahnung, die Optik, der Sound, vielleicht auch der Geruch, wenn man sich reinsetzt? Also gibt's da so bestimmte Sachen, die für dich irgendwie diese Faszination ausmachen?
Ja, du hast die Frage fast schon selbst beantwortet, weil das sind genau die Punkte, die für mich so eine Leidenschaft, so eine Liebe für Fahrzeuge ausmachen. Also ein Fahrzeug ist natürlich irgendwo nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern es ist auch ein Stück Freiheit. Warum Freiheit? Weil ich die Möglichkeit habe, gerade als die Fahrzeuge jetzt vor über 100 Jahren auf den Markt kamen, auf einmal war ich frei und konnte quasi dahin fahren, wo ich wollte. Und vorher gab es immer eine Begrenzung, weil zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Esel oder im Pferd komme ich natürlich nicht so weit. Also es ist für mich heute immer noch ein Stück Freiheit, auch ein Stück Genuss am Ende. Ich meine, es gibt den Motorsport, der zu Recht auch umstritten ist, aber es ist für viele eben auch nochmal ein Hobby ein Stück weit, um sich irgendwo vielleicht abseits des Alltages auch bewegen zu können, sich auslassen zu können irgendwo. Und solange das auf der Rennstrecke ist, finde ich das nach wie vor auch völlig in Ordnung. Über Umweltthemen kann man natürlich auch diskutieren, zu Recht, wie ich finde. Aber da passiert ja auch schon sehr, sehr viel und auch im Bewusstsein der Sportwagenbesitzer. Finde ich sehr gut. Aber das ist so alles das, was Liebe ausmacht. Auch einige werden lachen, aber ich mag den Geruch tatsächlich vom Fahrzeug, vom Motor vielleicht auch. Aber auch das hat seine Grenzen. Aber ich denke, das ist alles unter diesem Begriff Liebe, so wie du es sagst, zum Fahrzeug, zu den Automobilen, mit der Optik. Ich finde auch den Charme der 70er, 80er wirklich was ganz Besonderes und auch jedes Jahrzehnt im Automobilbereich hat für mich irgendwo eine gewisse Faszination und oft auch spannend, was man früher, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, was ich früher eher hässlich empfand. So nach 10, 20, 30 Jahren sage ich, Mensch, finde ich doch jetzt mittlerweile echt ganz cool. Das ist sehr spannend, finde ich.
Ja, das ging mir mit den Elfern so. Ich fand die früher immer sehr hässlich, aber man guckt sich die irgendwann schön und dann kommt man da nicht mehr weg. Ich will vielleicht noch zwei Sachen so dazu sagen. Das eine ist bei so Sportwagen, vor allem die so wirklich sportlich positioniert sind, da ist es häufig so, dass alles, was in dem Fahrzeug irgendwie drin ist, auch einen Sinn hat. Also Porsche sagt das selber, ich kann halt viel über die sprechen, die sagen ganz klar, an dem Elfer gibt es nichts, was keine Funktion hat. Die machen da nicht nur kosmetisch irgendwas ran, da gibt es keine Fake-End-Rohre, da gibt es keine Stutzen oder so, oder Plastiksachen oder irgendwelche Windkanäle in Anführungszeichen, weil sie es halt können. sondern es ist sehr, sehr detailliert. Und wenn man sich mit den Ingenieuren unterhält und mit den Händlern unterhält, dann merkt man erstmal, was dort auch für eine, wirklich auch für eine Wissenschaft, zum Beispiel in der Aerodynamik und im Sound auch hinterhängt. Das fand ich bei Ferrari ganz faszinierend. Bei denen ist es ja wohl so, dass die auch alles selber machen. Also die kaufen die Motoren nicht ein. Das ist alles auch vom Inhouse. Und das ist ja bei anderen Marken halt anders. Auch bei dem Porsche ist das halt anders, weil die ja im Volkswagen-Konzern drin sind. Und das macht für mich so die Faszination aus tatsächlich am Ende.
Absolut. Und auch in der Nachfrage. Also wenn man gerade, jetzt bleiben wir mal bei Porsche. Wenn wir Fahrzeuge verkaufen, stellen wir oft fest, aber das wusste ich natürlich vorher auch schon, weil es bekannt ist. Viele suchen Porsche, der eben kein Schiebedach hat, also ein Porsche ohne diese klassischen Porsche, jetzt Porsche 964, 993, so die älteren Serien. Die preisen höher für Fahrzeuge, die eben genau das, was eigentlich gefragt ist, zu sagen, auch schön, dass ich ein Schiebedach habe. Die preisen höher für die, die kein Schiebedach haben, die keinen Heckscheibenwischer haben, weil das aus vielerlei Hinsicht als überflüssig gilt, zu sagen, ich habe einen Sportwagen und ich will nicht mal Elektrofensterheber, sondern zum Kurbeln. Und natürlich sind auch bei älteren Fahrzeugen, nicht natürlich, viele wissen es nicht, aber sind Schaltgetriebe deutlich gefragter als das, was sich heute eigentlich jeder wünscht, zu sagen, ich will gar nicht mehr schalten, ich möchte ein Automatikgetriebe. Und rückblickend sind oft genau das, was aufs Wesentliche konzentriert, und das hat Porsche immer geschafft, wobei die modernen Fahrzeuge heute, die brauchen Dinge, die Porsche, glaube ich, nicht gern einbauen würde, das sind diese ganzen Sicherheitsassistenzsysteme, die sicherlich sehr wichtig sind, im Zweifel auch sogar Leben retten können. Also von daher finde ich das alles völlig nachvollziehbar. Aber wenn es so rein aus puristischem Sportwagen-Gedanken heraus gedacht ist, dann würde man, glaube ich, auf solche Dinge dann doch ganz gerne mal verzichten auch.
Ein zweiten Punkt, den ich noch dazu machen wollte, war, so eine Lanze zu brechen für die Leute, die so ein Auto fahren, wenn man jetzt nicht so einen Zugang dazu hat. Das sind aus meiner Erfahrung nach in der Regel nicht die Raser, ne, die mit 150, 180 über die Landstraße brettern, sondern alle, die ich kennengelernt habe, die solche Fahrzeuge fahren, die fahren sehr human. Und in den Situationen, wo man es halt fahren kann, fahren sie es gerne auch aus, aber das sind jetzt nicht diejenigen, die den ganzen Tag in einem Bleifuß durch die Gegend fahren. Ne?
Genau. Ah, es gibt solche und solche. Natürlich. Ja, natürlich. Gibt's auch die, aber ich geb dir recht, ich glaube, das Image für Inhaber von Porsche und Ferrari und Co. ist deutlich schlechter, als es aus meiner Sicht sein müsste, ganz klar. Ja.
Und vielleicht noch so zum Abschluss, weil wir dann zum Ende kommen. Wenn ich jetzt mich in der Situation befinde, ein Fahrzeug kaufen oder verkaufen zu wollen, wie finde ich euch? Wo muss ich hingehen? Was muss ich tun?
Gut, also es gibt viele Wege, wie du uns erreichst. Du kannst eine Brieftaube schicken. Das wird schwierig sein, aber nein, Spaß beiseite, natürlich alle Wege, ja. Also telefonisch unsere Homepage www.exclusivecarfamily.de. Da steht alles drauf, wie man uns erreichen kann. Anrufen, Instagram, vorbeikommen, nicht immer leicht, weil wir nicht immer vor Ort sind. Also gerne dann immer mit Terminvereinbarung. Und am Anfang wird alles telefonisch besprochen und dann gehen wir die weiteren Schritte durch, wie man letztendlich auf uns zukommen kann.
Sehr cool.
Vielen Dank, Philipp, für die ganzen Ausführungen. Ich habe viel gelernt über Luxusfahrzeuge. Auf jeden Fall war sehr, sehr spannend, dir dazu zu hören. Schön, dass du da warst. Danke für deine Eindrücke und dir weiter viel Erfolg mit dir.
Ja, herzlichen Dank. Es war total entspannt und locker bei euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Uns ebenso. Danke dir.
Ciao.